9.20 Uhr. »Ein Schönier soll ich sein«, gackelte der Rabe vor sich hin. »Ja, wahrhaftig, ein schönes Schönier. Ich möchte mich gleich selbst in Stücke hacken, wegen meiner schönialen Idee. Nie mehr denke ich nach, das schwöre ich. Oder ich will den Rest meines Lebens zu Fuß gehen. Vom Nachdenken hat man bloß Unannehmlichkeiten. Nix wie Unannehmlichkeiten hat man davon.« Aber der Kater hörte ihn nicht. Er war schon wieder ein ganzes Stück höher geklettert, dorthin, wo das schräge Dach der Turmspitze begann. »Er schafft's tatsächlich«, sagte Jakob zu sich selbst. »Ich glaub, ich krieg die Mauser. Der Kerl schafft's.« Er nahm sein letztes bisschen Kraft zusammen und flatterte dem Kater nach, aber er fand ihn nicht mehr in der Dunkelheit. Er landete auf dem Kopf eines steinernen Engels, der eine Posaune des jüngsten Gerichts blies und spähte nach allen Seiten. »Moritz, wo bist du denn?« schrie er. Keine Antwort. Da kreischte er verzweifelt in die Finsternis hinein. »Und selbst wenn du es wirklich schaffst, bis zu den Glocken hinauf, du Mini-Retter, du, dann selbst wenn wir es zu zweit schaffen würden, sie zu läuten, was bestimmt nicht geht, dann ist es trotzdem immer noch sinnlos, weil wenn wir sie jetzt schon läuten, dann ist es eben nicht das Neujahrsgeläut, sondern irgendein gewöhnlicher Ton. Es sind doch nicht die Glocken, um die es dabei geht, sondern dass es genau Mitternacht sein muss.« Kein Laut war zu hören, außer dem Pfeifen des Windes, der um die Ecken des Turmes und die steinernen Figuren pfiff. Jakob krallte sich am Kopf der Posaune des Engels fest und schrie außer sich, »Ey, Käterchen, gibt's dich noch oder bist du schon runtergehagelt?« Für den Bruchteil einer Sekunde war ihm, als habe er irgendwo in der Höhe ein schwaches, klägliches Miauen gehört. Er warf sich in die Finsternis und flabusterte hinter dem Ton her, wobei er sich ein paar Mal in der Luft überschlug. Tatsächlich hatte Moritz, er wusste selbst nicht mehr wie, endlich ein Spitzbogenfenster erreicht, durch das er in den Turm hineinkommen konnte. Als Jakob neben ihm landete, verließen ihn endgültig die Kräfte. Er wurde ohnmächtig und purzelte ins Innere hinein, glücklicherweise nicht tief. Als winziges Fellbündel lag er in der großen Dunkelheit auf den hölzernen Bohlen des Glockenstuhls. Jakob hüpfte zu ihm hinunter und stulpste ihn mit dem Schnabel an. Aber der kleine Kater regte sich nicht mehr. »Moritz«, krächzte der Rabe, »bist du tot?« Da er keine Antwort bekam, senkte er langsam den Kopf. Ein Zittern durchlief seinen Körper. »Eins muss man dir lassen, Käterchen«, sagte er leise und feierlich, »wenn du auch vielleicht nicht gerade besonders viel Verstand hattest. Aber ein Held warst du irgendwie. Deine vornehmen Ahnen könnten ziemlich stolz auf dich sein, wenn es sie gegeben hätte.« Dann wurde auch ihm schwarz vor den Augen und er fiel einfach um. Der Wind pfiff um den Turmspitze und trug Schnee hinein, der die Beintiere nach und nach bedeckte. Im altersschwarzen Gebälk, ganz nah über ihnen, hingen riesig und schattenhaft die gewaltigen Glocken und warteten schweigend auf den Beginn des neuen Jahres, das sie mit ihren mächtigen Stimmen begrüßen sollten. 9.30 Uhr. Rasend wie in einer Zentrifuge wirbelte der Punsch in seinem Glas aus kaltem Feuer, denn in seinem Inneren fuhr glitzernd und funkensprühend der Schweif eines Kometen gleich einer wahnsinnig gewordenen Riesen-Goldfisch im Kreise herum. Irrwitzer und Tyrannier waren aus der vierten Dimension zurückgekehrt und hingen nun total erschöpft auf ihren Stühlen. Am liebsten hätten sie sich ganz einfach ein paar Minuten völlig gehen lassen, um sich zu entspannen. Aber gerade das durften sie sich auf keinen Fall erlauben. Es hätte sie in äußerste Lebensgefahr gebracht. Mit glasigen Augen starrten sie auf das Gefäß. Obgleich der Punsch im Prinzip fertig war und sie nun nichts mehr weiter zu tun hatten, galt es in diesen letzten Minuten vor der Verendung eines teuflischen Werkes noch eine Schwierigkeit zu überwinden, die sich beinahe als die größte von allen erwies. Sie bestand darin, etwas Bestimmtes nicht zu tun. Laut der allerletzten Anweisung auf der Pergamentrolle brauchten sie jetzt nur noch abzuwarten, bis die Flüssigkeit ganz und gar zur Ruhe gekommen war und alles Trübe sich restlos aufgelöst hatte. Doch bis zu diesem Moment durften sie auf keinen Fall etwas fragen. Ja, sie durften noch nicht einmal eine Frage denken. Jede Frage, zum Beispiel, wird es gelingen? Oder weshalb tue ich das? Oder hat es einen Sinn? Oder was wird daraus werden? Enthält ja einen Zweifel. Und zweifeln durfte man in diesen letzten Augenblicken absolut an nichts mehr. Man durfte sich noch nicht einmal in Gedanken fragen, warum man keine Fragen stellen durfte. Solange der Punsch sich noch nicht ganz beruhigt hatte und klar und durchsichtig geworden war, befand er sich nämlich in einem höchst empfindlichen, instabilen Zustand, der ihn sogar auf Gefühle und Gedanken reagieren ließ. Schon der kleinste Zweifel an ihm konnte bewirken, dass das ganze Gebräu wie eine Atombombe explodierte und nicht nur den Zauberer und die Hexe, sondern auch die Villa Albtraum, ja das ganze Stadtviertel in die Luft sprengte. Nun ist er bekanntlich nicht schwerer, als an etwas Bestimmtes nicht zu denken, das einem gesagt worden ist. Zum Beispiel denkt man normalerweise nicht gerade an Kängurus. Aber wenn einem gesagt wird, man dürfe jetzt für die nächsten 5 Minuten auf keinen Fall an Kängurus denken, wie stellt man es da an, nicht gerade deswegen an Kängurus zu denken? Es gibt nur eine Möglichkeit. Man muss mit aller Konzentration an etwas anderes denken. Ganz gleich an was. So saßen Irrwitzer und Tyrannia nun also da. Und vor Angst und Anstrengung, nur ja an keine Frage zu denken, traten ihnen buchstäblich die Augen aus den Köpfen. Der Zauberer sagte sich leise alle Gedichte auf, die er in seiner Kinderwüstenzeit gelernt hatte. Kinderwüste ist bei den bösen Zauberern das, was man bei normalen Menschen Kindergarten nennt. Monoton und atemlos murmelte er vor sich hin. Ich bin ein kleines Monsterschwein und stinke vor mich hin. Ich will stets grimm und grauslich sein, bis ich ein großes bin. Oder, als das Büblein dem Fröschlein den Kopf abbiss, da ward ihm so wohlig zumute. Denn Böses zu tun macht doch ganz gewiss mehr Spaß als das blöde Gute. Na, oder, Nestekchen zupft bedächtig still, die Beinchen aus den Fliegen. Denn was ein Haken werden will, muss sich bei Zeiten biegen. Oder schließlich sogar das Schlafliedchen, das seine Mutter ihm immer vorgesungen hatte, als er noch ganz klein war. Schlaf, Kindchen, schlaf, dein Vater ist ein Graf, der fliegt herum als Fledermaus und saugt das Blut der Leute aus. Schlaf, Kindchen, schlaf, trink, Kindchen, trink, die Zähnchen wachsen flink, da macht du's eins wie dein Papa, ein bisschen hier, ein bisschen da, trink, Kindchen, trink. Oder andere erbauliche Verse und Liedchen. Währenddessen rechnete Tyrannia Wampel im Kopf aus, wie viel ein einziger Taler, der im Jahre 0 zu 6% Zinsen auf ein Bankkonto gelegt worden wäre, bis zum gegenwärtigen Tage mit allen Zinseszinsen ergeben würde, vorausgesetzt, dass diese Bank heute noch existierte. Sie tat das mit der folgenden allen Geldzauberern und Hexen bekannten Formel. Kn gleich K.O., Klammer auf, 1 plus I, Klammer zu, hoch N. Sie war bereits bei einer Geldsumme angelangt, die dem Gegenwart mehrerer Goldkugeln vom Umfang unseres Erdenballs entsprach. Aber sie war noch lange nicht an unseren Tagen angekommen. Sie rechnete und rechnete, denn sie rechnete ja um ihr Leben. Aber je länger sich diese Minuten hinzogen, der Punsch war noch immer nicht vollkommen ruhig und klar, desto mehr hatte Irrwitzer das Gefühl, als ob sein ganzer langer Körper sich zu einem Fragezeichen krümmte. Und Tyrannia kam es vor, als bestünden all die unendlichen Zahlenklonnen, die sie vor sich sah, aus Myriaden mikroskopisch kleiner Fragezeichen, die durcheinander wimmelten und sich in Reih und Glied halten wollten. Bei allen geklonten Genen, stöhnte Irwitzer schließlich, ich kann bald nicht mehr, ich weiß keine Gedichte mehr. Und Tyrannia flüsterte entsetzt, ich bin mit meiner Bilanz durcheinander gekommen, gleich denke ich an. Klatsch. Der Neffe hatte seiner Tante mit der Entschlossenheit der Verzweiflung eine gewaltige Mauschwelle verabfolgt. Aua, schrie die Hexe außer sich, na warte! Und sie gab ihrerseits dem Neffen eine Backpfeife, dass dessen Brille quer durchs Labor wirbelte. Und nun begann ein Schlagabtausch zwischen den beiden, der selbst den rauesten Ketschern Ehre gemacht hätte. Als sie schließlich innehielten, saßen sie auf dem Boden und schauten sich schnaufend an. Der Neffe hatte ein blaues Auge und die Tante eine blutige Nase. »War nicht persönlich gemeint, Titi«, erklärte Irwitzer. Dann zeigte er auf das Glas aus kaltem Feuer. »Schau mal da!« Der Funkenwirbel des Kometenschweiß hatte sich inzwischen vollkommen aufgelöst. Alles Trübe war verschwunden, ruhig und klar glänzte in allen Regenbogenfarben. Der Satanarchäologin geniale chorhöllische Wunschpunsch. Beide stießen einen tiefgefühlten Seufzer der Erleichterung aus. Das mit der Ohrfeige, sagte Titi, war die rettende Idee. Du bist ja doch ein guter Junge, Bubi. Weißt du, Tantchen, meinte Irwitzer, jetzt ist die Gefahr ja auch vorbei. Jetzt dürfen wir denken, was wir wollen, und das sollten wir jetzt erstmal nach Herzenslust tun, meinst du nicht? Einverstanden, antwortete die Hexe und verdrehte genießerisch die Augen. Irwitzer feixte sich eins. Natürlich hatte er bei diesem Vorschlag so seine Hintergedanken. Tantchen sollte sich wundern. 9.45 Uhr. Als der Rabe und der kleine Kater aus ihrer Ohnmacht langsam wieder zu sich kamen, glaubten sie zunächst zu träumen. Der eisige Wind hatte sich gelegt. Es war ganz still. Die Nacht war sternenklar. Sie froren nicht mehr. Und der riesige Glockenstuhl war von einem wunderbaren goldenen Licht erfüllt. Eine der großen steinernen Figuren, die seit Jahrhunderten außerhalb der Spitzbogenfenster auf die Stadt hinunterblickten, hatte sich umgedreht und war eingetreten. Aber jetzt sah diese Statue gar nicht mehr steinern aus, sondern sehr lebendig. Es handelte sich um einen zierlichen alten Herrn in einem goldbestickten langen Mantel, auf dessen Schultern hohe Schneepolster lagen. Er trug eine Bischofsmütze auf dem Kopf und in der linken Hand einen Krummstab. Seine wasserblauen Augen blickten unter buschigen, weißen Brauen nicht unfreundlich, aber ein wenig ratlos auf die beiden Tiere. Im ersten Augenblick hätte man ihn für St. Nikolaus halten können, aber er konnte es ja nicht sein, denn sein Kinn war bartlos. Und wer hätte je einen rasierten Nikolaus gesehen? Der alte Herr hob die rechte Hand und Jakob und Moritz fühlten, dass sie sich weder bewegen noch den geringsten Laut hervorbringen konnten. Beiden war wohl ängstlich zumute, zugleich aber fühlten sie sich auf eine unerklärliche Art in guter Hut. »Na, ihr beiden Lauser«, sagte der alte Herr, »was treibt ihr eigentlich hier oben?« Er konnte noch etwas näher kommen und beugte sich über sie, um sie aus der Nähe zu betrachten. Dabei kniff er die Augen zu, ein wenig, offenbar war er kurzsichtig. Der Rabe und der Kater saßen da und guckten zu ihm auf. »Ich weiß schon, was ihr vorhabt«, fuhr der alte Herr fort. »Ihr habt ja laut genug herumgeschrien, während ihr hier heraufgeturnt seid. Ihr wolltet mir mein schönes Neujahrsgeläut stibitzen. Ehrlich gesagt, das finde ich nicht gerade nett von euch. Ich habe zwar allerhand übrig für einen guten Spaß, schließlich bin ich ja St. Silvester, aber was ihr da tun wolltet, ist ein schlechter Spaß, findet ihr nicht? Nun, da bin ich ja gerade noch rechtzeitig gekommen. Die beiden Tiere versuchten zu protestieren, konnten aber noch immer nicht sprechen. Ihr wusstet wohl gar nicht, meinte St. Silvester, dass ich einmal im Jahr zu meinem Namensfest für ein paar Minuten hierher komme, um nach dem Rechten zu sehen. Vielleicht sollte ich euch für diesen dummen Streich, den ihr mir da spielen wolltet, für ein Weilchen in Steinfiguren verwandeln und euch hier zwischen die Säulen setzen. Ja, das werde ich wohl tun. Wenigstens bis morgen früh, damit ihr Zeit habt, über euch selbst nachzudenken. Doch erst will ich hören, was ihr mir zu sagen habt. Aber die Tiere saßen reglos da. Habt ihr plötzlich die Sprache verloren? Fragte St. Silvester verwundert. Dann erinnerte er sich. Ach ja. Entschuldigt, ich habe ganz vergessen. Er machte von neuem eine Handbewegung. Ihr könnt jetzt reden, aber schön der Reihe nach und keine faulen Ausreden, wenn ich bitten darf. Und nun endlich konnten die beiden missverstandenen Helden unter Krächzen und Miauen erklären, was sie hier heraufgetrieben hatte und wer sie waren und worin die bösen Pläne des Zauberers und der Hexe bestanden. In ihrem Eifer redeten sie manchmal gleichzeitig und so fiel es St. Silvester nicht ganz leicht, alles klar zu verstehen. Aber je länger er zuhörte, desto freundlicher strahlten seine Augen. 10 Uhr. Belzebub Irrwitzer und Tyrannia Wamperl hatten sich selbst inzwischen in eine schier ausweglose Situation gebracht. Als der Zauberer den Vorschlag machte, nun erst einmal ihre Gedanken freien Lauf zu lassen, um ein wenig zu entspannen, hatte er dabei einen tückischen Plan verfolgt. Er wollte die ahnungslose Tante überrumpeln. Der Wunschpunsch war fertig. Deshalb brauchte er ihre Mithilfe ja nun nicht mehr. Er hatte beschlossen, sie auszuschalten, um die unvorstellbare Macht des Zaubergetränks ganz für sich allein zu haben. Doch selbstverständlich hatte sich Tyrannia nur zum Schein in genau der gleichen Absicht auf die kleine Pause eingelassen. Auch sie hielt den Augenblick endlich für gekommen, sich ihres Neffen zu entledigen. Noch einmal nahm sie beide im gleichen Augenblick all ihre magischen Kräfte zusammen und versuchten, sich gegenseitig mit ihrem Zauberblick zu lähmen. Sie saßen voreinander und starrten sich an. Ein lautloser, ungeheurer Kampf entbrannte zwischen ihnen. Aber schon bald zeigte sich, dass sie in Bezug auf ihre Willenskräfte ganz gleich stark waren. Und so blieben sie sitzen, ohne ein Wort zu wechseln, ohne sich zu bewegen, und der Schweiß rann ihnen vor Anstrengung übers Gesicht. Keiner ließ den anderen aus den Augen. Beide hypnotisierten und hypnotisierten aus Leibeskräften drauf los. Eine dicke Fliege, die irgendwo auf einem der staubigen Regale zu überwintern beschlossen hatte, wurde plötzlich wach und summte im Labor herum. Sie fühlte etwas, das sie anzog wie ein scharfer Lichtstrahl. Aber es war kein Licht, sondern die Lähmungskraftstrahlen aus den Augen der Hexe und des Zauberers, die zwischen beiden hin und her zuckten, wie enorme elektrische Entladungen. Der Brummer geriet mitten hinein und fiel auf der Stelle auf einen leisen Plumps zu Boden, unfähig, auch nur noch ein Beinchen zu rühren, und so blieb er für den Rest seines kurzen Lebens. Aber Tante und Neffe konnten sich inzwischen auch schon nicht mehr bewegen. Beide waren mitten im schönsten Hypnotisieren vom anderen hypnotisiert worden. Und natürlich konnten sie genau dadurch nun auch nicht mehr aufhören, sich gegenseitig zu hypnotisieren. Nach und nach dämmerte wohl beiden der Gedanke, dass sie da einen fatalen Fehler gemacht hatten. Aber nun war es zu spät. Keiner von ihnen war mehr imstande, auch nur einen Finger zu rühren, geschweige denn den Kopf in eine andere Richtung zu drehen oder die Augen zu schließen, um den Zauberblick des anderen zu unterbrechen. Keiner durfte das ja auch tun, ehe es nicht der andere tat, weil er sonst der Macht des anderen widerstandslos ausgeliefert gewesen wäre. Die Hexe konnte nicht aufhören, ehe der Zauberer nicht aufhöre. Und der Zauberer konnte nicht aufhören, ehe die Hexe nicht aufhörte. Sie waren durch ihre eigene Schuld in etwas hineingeraten, das man in Zauberkreisen einen Circulus Vitiosus nennt. Das heißt, einen unheilvollen Kreislauf. 10.15 Uhr. Man lernt doch nie aus, sagt Silvester, Sankt Silvester. Da sieht man mal, wie sehr selbst unser Eins sich noch irren kann. Ich habe euch Unrecht getan, meine kleinen Freunde, und ich bitte euch um Verzeihung. Nicht der Rede wert, Monsignore, antwortete Moritz mit einer eleganten Pfotenbewegung. So etwas kann in der vornehmsten Gesellschaft passieren. Und Jakob fügte hinzu, ist Geschenkdruck werden. Machen Sie sich nichts draus, ich bin dran gewöhnt, schlecht behandelt zu werden. Sankt Silvester schmunzelte, wurde aber sofort wieder ernst. Was machen wir denn jetzt? Fragte er ein wenig hilflos. Was ihr da erzählt habt, klingt ja wirklich schrecklich. Moritz, den der unerwartete Beistand von so hoher Seite von neuem mit heroischer Begeisterung erfüllte, schlug vor. Wenn Monsignore vielleicht so gütig wären, höchstpersönlich die Glocken zu läuten. Aber Sankt Silvester schüttelte den Kopf. Nein, nein, meine Lieben, so nicht. So geht es auf keinen Fall. Alles in der Welt muss seine Ordnung haben. Raum und Zeit und auch das Ende des alten Jahres und der Beginn des neuen. Da darf nicht mutwillig etwas geändert werden, sonst ginge ja alles drunter und drüber. Was habt ihr gesagt? Meinte der Rabe vergrämt. Nix ist es. Alles war umsonst. Ordnung muss sein, auch wenn die ganze Welt dabei zum Teufel geht. Sankt Silvester überhörte Jakobs ungebührliche Bemerkung, denn er schien mit seinen Gedanken ganz woanders zu sein. Ach ja, das Böse. Ich erinnere mich, seufzte er. Was ist eigentlich das Böse und warum muss es in der Welt sein? Wir disputieren bisweilen darüber dort oben. Aber es ist wahrhaftig ein großes Rätsel, sogar für unser Eins. Seine Augen nahmen einen abwesenden Ausdruck an. Wisst ihr, meine kleinen Freunde, von der Ewigkeit her gesehen nimmt es sich oftmals ganz anders aus als im Reich der Zeit. Da sieht man, dass es eigentlich letzten Endes immer dem Guten dienen muss. Es ist sozusagen ein Widerspruch in sich selbst. Immer strebt es nach der Macht über das Gute. Und würde es je die vollständige Macht erlangen, so müsste es gerade das zerstören, worüber es Macht zu haben begehrt. Darum, meine Lieben, kann es nur dauern, solange es unvollständig ist. Wäre es ganz, dann würde es sich selbst aufheben. Darum hat es eben keinen Platz in der Ewigkeit. Ewig ist nur das Gute, denn es enthält sich selbst ohne Widerspruch. »Hey«, schrie Jakob krakel und zupfte mit dem Schnabel heftig an dem goldenen Mantel. »Nix für ungut, euer Merkwürden, Verzeihung, Hochwürden, wollte ich sagen. Aber das ist im Augenblick alles ziemlich wurscht, mit Verlaub. Bis sie mit ihrer Philosophie fertig sind, ist es nämlich für alles zu spät.« Sankt Silvester hatte sichtlich Mühe, in die Gegenwart zurückzufinden. »Wie?« erklärte er und lächelte verklärt. »Wovon haben wir doch noch gesprochen?«
»Davon, Monsignore«, erklärte Moritz, »dass wir unbedingt jetzt gleich etwas unternehmen müssen, um schreckliches Unheil zu verhindern.«
ach ja«, sagte Sankt Silvester, »aber was?« »Wahrscheinlich, Monsignore, kann uns jetzt nur noch eine Art Wunder retten. Sie sind doch ein Heiliger. Könnten Sie nicht einfach ein Wunder tun? Nur ein ganz kleines vielleicht?«
»Einfach ein Wunder?« wiederholte Sankt Silvester ein wenig betreten.
»Mein lieber kleiner Freund, so einfach ist das nicht mit den Wundern, wie du dir das vorstellst. Keiner von uns kann Wunder tun, es sei denn, er wird von oben damit beauftragt. Ich müsste da zuerst ein Gesuch einreichen an höherer Stelle und es kann lange dauern, bis es bewilligt wird. Wenn überhaupt. Wie lange? Fragte Moritz. Monate, Jahre, Jahrzehnte vielleicht, antwortete St. Silvester.
Zu lang, krächzte Jakob verdrossen. Da kann's uns gestohlen bleiben. Wir brauchen's jetzt gleich, was auf der Stelle.
St. Silvester bekam wieder seinen weltfernen Blick. Wunder, sagte er mit ehrfürchtiger Stimme, heben sich nicht die Ordnung der Welt auf. Sie sind keine Zauberei, sie kommen aus einer höheren Ordnung, die dem begrenzten irdischen Verstand unbegreiflich ist.
Schon recht, schnarrte Jakob Krakel, aber wir haben's leider mit Zauberei zu tun, und zwar heute Nacht noch.
Nun ja, meinte St. Silvester, der wieder Mühe hatte, aus seinen höheren Gedankensphären herabzusteigen. Ehrlich gesagt, meine kleinen Freunde, ich verstehe euch, ja, aber ich fürchte, sehr viel ist es nicht, was ich für euch tun kann. Ich bin mir auch durchaus nicht sicher, ob es mir überhaupt erlaubt ist, so eigenmächtig zu handeln. Aber da ich nun einmal ausnahmsweise hier bin, gäbe es da vielleicht doch eine kleine Möglichkeit. Moritz stieß den Rahmen an und flüsterte, siehst du, er hilft uns. Aber Jakob erwiderte skeptisch,
abwarten.